Die Covid-19 wird sich irgendwo zwischen Grippe und Schnupfen einpendeln. Wir haben ja am Anfang auch immer bestimmte Unschärfen gehabt. Wir haben gesagt, dass es grippeähnliche Symptome sind. Und die werden es auch werden und bleiben. Aber es ist eben aktuell eine sogenannte pandemische Situation. Diese pandemische Situation wird enden, wenn der überwiegende Teil der Bevölkerung Antikörper hat. Und es wird in eine saisonale Atemwegserkrankung münden.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Mit Axel Dorloff. Experten gehen davon aus, dass SARS-CoV-2 in absehbarer Zeit nicht verschwinden wird. Die globale Durchseuchung oder Durchimpfung werde voraussichtlich noch Jahre dauern. Das prognostiziert Professor Thorsten Bauer. Er ist Chefarzt der Lungenklinik am Helios-Klinikum Emil von Behring in Berlin und seit August auch neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, kurz DGP. Was sind also die langfristigen Perspektiven für ein Leben mit Covid-19? Wie wird sich die Krankheit künftig in die Reihe der bekannten Infektionskrankheiten einreihen, für die es dann vielleicht sogar einen Kombinationsimpfstoff geben wird? Werden die Masken im Alltag bleiben? Und warum braucht es bessere Therapien und bessere Post-Covid-Nachsorge? Fragen an Professor Thorsten Bauer. Er zählt zu den renommiertesten Lungenärzten in Deutschland und ist jetzt zu Gast in den Wissenswerten. Guten Tag, Herr Professor Bauer.
Schönen guten Tag.
Herr Bauer, Covid-19 ist jetzt seit mehr als anderthalb Jahren in der Welt. Viele fragen sich ja, wann verschwindet diese Krankheit endlich wieder?
Na, diese Krankheit wird überhaupt nicht verschwinden. Das Virus ist in seiner aktuellen Situation jetzt da und wird sich sämtliche ökologischen Nischen suchen, die es erreichen kann. Und wir sind nun mal als ökologische Nische, der Mensch ist dafür geeignet. Aber was sich ändern wird, ist der Charakter der Erkrankung. Was wir ja jetzt aktuell verbinden mit Covid-19, ist ein unter Umständen, wenn auch selten, sehr schwerer Verlauf und der auch tödlich enden kann. Und dieser Charakter wird in den Hintergrund treten, weil wir Antikörper gegen diese Erkrankung entwickeln.
Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Menschheit mit so einer pandemischen Atemwegserkrankung zu kämpfen hat. Es gibt da durchaus viele Beispiele.
Ja, das kommt so alle 25 Jahre vor. Also wenn man es mal rechnet, 1919 die spanische Grippe und dann eben 58, 62 auch ein Grippevirus, was pandemisch war. Und jetzt ist es ein Coronavirus. Also es wird immer mal wieder vorkommen, dass Mutanten oder neue entstandene Viren auf eine Bevölkerung treffen, die keine Antikörper hat.
Unser Leben mit Covid-19, wie sehen denn da Ihrer Ansicht nach die mittel- und langfristigen Perspektiven aus?
Also auch wenn das nicht der Sinn der Zeit ist, so sehe ich das als Lungenarzt doch relativ entspannt. Die Covid-19 wird sich irgendwo zwischen Grippe und Schnupfen einpendeln. Wir haben ja am Anfang auch immer bestimmte Unschärfen gehabt. Wir haben gesagt, dass es grippeähnliche Symptome sind. Und die werden es auch werden und bleiben. Aber es ist eben aktuell eine sogenannte pandemische Situation. Diese pandemische Situation wird enden, wenn der überwiegende Teil der Bevölkerung Antikörper hat. Und es wird in eine saisonale Atemwegserkrankung münden.
Saisonal heißt dann auch, es gibt vielleicht eine saisonale Kombinationsimpfung mit anderen Krankheiten. Ist das wünschenswert? Ist das realistisch?
Ja, das ist realistisch und es wäre auch, sage ich mal, für mich als praktizierender Arzt wünschenswert, dass es eine Kombinationsimpfung gibt. Denn wir wissen von der Grippeschutzimpfung, dass nur ein geringer Bruchteil von denjenigen, die aufgefordert sind, sich Grippeschutz impfen zu lassen, das auch wirklich tun. Und wir erleben das ja jetzt täglich in der Presse, dass es eine gewisse Skepsis gegenüber dem Impfen gibt. Meine Vorstellung als Kliniker wäre, dass wenn man sich einmal dazu überwunden hat, sich impfen zu lassen, einem auch relativ egal ist, wie viel Impfstoff und wie viel Zielgruppen da in dem Impfstoff drin sind. Ich glaube, das ist so die menschliche Hürde, die überwinden werden muss. Und wenn man sie nur einmal überwinden muss, um beide Impfstoffe zu bekommen, dann ist das einfacher.
Wenn ich Sie so richtig verstehe, dann erwarten Sie schon auch ein Zurück zur Normalität. Wir haben gerade über die Plastikwände gesprochen, die hier bei uns ja auch im Inforadio aufgestellt sind. Wir haben die Maskenpflicht, die große Teile unseres Alltags noch bestimmen. Verschwindet das irgendwann wieder und ist es vielleicht sogar wünschenswert im Sinne einer gesellschaftlichen Immunisierung?
Also ich wünsche mir sehr, dass die Maskenpflicht irgendwann fällt. Wir reden ja hier über eine besondere Situation. Das ist ja das, was so ein bisschen gesellschaftlich konfrontativ ist. Das ist der kollektive Fremdschutz, wie es so schön heißt. Das heißt, alle werden aufgefordert, eine Maske zu tragen, um einzelne Individuen zu schützen. Wir werden wieder dahin zurückkommen, dass das Individuum selbst sich wieder entscheiden kann, ob es sich schützen möchte oder nicht. Das heißt, in den Individualschutz zurückkehren. Und als Lungenarzt kann ich nur sagen, selbstverständlich, jeder, der möchte, kann eine Maske tragen, insbesondere in der Infektionssaison. Das ist unbenommen. Die Schutzwirkungen sind je nach Tragedisziplin, würde ich sagen, unterschiedlich. Aber der kollektive Fremdschutz wird enden.
Aber inwieweit wirft uns denn immunologisch jedes Jahr Pandemie unter diesen derzeitigen Bedingungen zurück? Gibt es dann auch so eine Art Rebound-Effekt?
Es ist so, dass die Vorstellung besteht ja, dass Abwesenheit von respiratorischen Infekten gleichzusetzen ist mit Gesundheit. Das ist eine sehr kurzfristige Perspektive, weil unser Immunsystem ist ein System, was ähnlich wie ein Muskel dadurch funktioniert, dass es trainiert wird. Und Infekte, die eben nicht zu schweren Erkrankungen führen, nehmen wir mal Schnupfenvirus zum Beispiel, trainieren das Immunsystem. Und wenn ein untrainiertes Immunsystem auf sehr viel Erreger trifft, die es nicht kennt, dann kommen wieder schwere Erkrankungen zum Vorschein. Also es hilft überhaupt nichts, sage ich mal, wenn jetzt jemand entscheidet, ich gehe jetzt auf die einsame Insel und komme in 5 Jahren wieder zurück, dann hat er wahrscheinlich ein höheres Risiko, an einer Infektionskrankheit zu versterben, als wenn er hier bleibt.
Da wären wir im Prinzip auch schon bei den Kindern. Gerade Kinder brauchen ja diese respiratorischen Infektionen, was ja nichts anderes heißt als Atemwegsinfektionen, richtig?
So ist es. Das sind bei Kindern ganz überwiegend Atemwegsinfektionen und auch Infektionen des Magen-Darm-Traktes. Und ich habe früher, also um die Jahrtausendwende, 2 Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet, die ausschließlich sich mit schweren respiratorischen Infekten und ARDS beschäftigt hat. Und mein damaliger Chef hat mich immer getröstet, weil mein Kind damals so klein war, 2 Jahre, und eine Mittelohrentzündung nach der anderen hatte. Das war wirklich zum Verzweifeln. Und er hat gesagt, weißt du, Thorsten, Kinder brauchen 250 respiratorische Infekte, um ihr Immunsystem zu trainieren. Und dann lässt es irgendwann nach. Und so war es auch. Plötzlich war alles vorbei.
Das heißt, den Kindern fehlt im Moment im Prinzip Immunabwehrtraining.
Ja, das ist so, dass der größte Risikofaktor für ein Kind, krank zu werden, die Unterbringung in einer Gemeinschaftseinrichtung ist. Und so wie ich sage, hört es sich negativ an. Und man mag dem Reflex folgen zu sagen, ja, da bringe ich es jetzt gar nicht dahin. Als Infektiologe, Lungenarzt, würde ich sagen, ist es genau der falsche Reflex. Die Kinder müssen dorthin, wenn sie nicht eine Immunschwäche oder eine andere schwere Erkrankung haben, um ihr Immunsystem aufzubauen. Denn sie kommen ja quasi mit einem beschränkten Immunsystem auf die Welt und müssen erst lernen, damit umzugehen.
Jetzt sind ja aber Kinder im Moment die einzigen, also zumindest Kinder bis 12 Jahre, die einzigen, für die es keine zugelassene Impfung gibt. Sollte sich das aus Ihrer Sicht so schnell wie möglich ändern?
Also ich will es mal in dieser Form klarstellen. Es gibt 2 Gründe, einen Menschen, ein Individuum zu impfen. Der eine Grund ist, weil wir wissen, dass wenn wir das Individuum impfen, das Individuum eine schwere Erkrankung nicht bekommt. Das heißt, wir haben einen Individualvorteil. Es gibt eine 2. Impfstrategie, die man so beschreiben könnte, dass wenn ich eine Gruppe von Menschen impfe, dann hat eine andere Gruppe von Menschen einen Vorteil. Dazu gehören zum Beispiel Angestellte im Gesundheitswesen. Also wir sind aufgefordert, uns jährlich Grippeschutz impfen zu lassen, nur weil wir dort arbeiten und nicht, weil wir über 60 sind oder eine Komorbidität haben. Und das ist auch okay so. Bei den Kindern ist es so, dass der Abstand zwischen Nutzen der Impfung und Risiko der Impfung sehr viel kleiner ist als zum Beispiel bei 80-Jährigen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn man ein Ampelsystem aufbauen möchte und sagt, rot sind diejenigen, die unbedingt geimpft werden müssen, und gelb sind die, wo man sagt, okay, kann man drüber reden, und grün, dann ist es so, dass sie wahrscheinlich auch ohne Impfung gut zurechtkommen. Dann sind die über 60-Jährigen, und das finde ich berechtigt und es ist auch gut belegbar, rot zu klassifizieren. Jeder, der über 60 ist und sich nicht impfen lässt, ist aus meiner Sicht selber schuld. Zu dem Thema ist alles gesagt, das muss man nicht mehr erklären. Da gibt es keine Ausnahmen. Ausnahmen gibt es, wenn Menschen krank sind. Es gibt Menschen, die werden krank geboren. Es gibt Menschen, die werden leider sehr früh krank. Es gibt Menschen, die haben chronische Erkrankungen. Die sollten sich alle impfen lassen, weil das Immunsystem erstens wahrscheinlich anders reagiert und zweitens, weil, wenn sie schwer krank sind, sie ja noch eine zweite Erkrankung haben und unter Umständen schlechter rauskommen. Dann gibt es den großen gelben Bereich. Und bei dem gelben Bereich, wenn wir mal sagen, wir ziehen den von 60 bis 30, dann ist es, je näher sie an der 60 sind, umso sinnvoller, sich impfen zu lassen. Und je näher sie an der 30 sind, umso weniger sinnvoll, weil junge Menschen meistens gesünder sind. Und unter 30 ist es eben so, dass die Sinnhaftigkeit, je jünger sie werden, nachlassen. Immer vorausgesetzt, das Individuum ist gesund. Und wer weiß schon, ob ein Einjähriger gesund ist oder nicht? Das wissen die Kinderärzte am allerbesten. Und die Entscheidung sollte man auch den Kinderärzten überlassen.
Das heißt aber auch, je jünger die Kinder, desto problemloser wäre im Prinzip aus medizinischer Sicht eine Durchseuchung.
Das ist bei dieser Erkrankung aus meiner Sicht ist das so. Es gibt andere Erkrankungen, zum Beispiel Durchfallerkrankungen, die für Säuglinge wesentlich kritischer sind, weil ein Tag Durchfall kann für einen Säugling lebensbedrohlich sein und für einen 60-jährigen Erwachsenen zum Beispiel nicht. Aber bei dieser Erkrankung hat sich relativ gut abgezeichnet, dass die Älteren und die Kranken das Risiko haben und je jünger sie sind, umso besser damit zurechtkommen.
Diese ganze Debatte um auch wie lange so eine Schulquarantäne für Schüler dauern soll, wenn jemand positiv getestet ist in der Klasse. Wie beobachten Sie das als Lungenexperte?
In diese Frage spielt sehr viel Politik rein. Also ich glaube, dass die Kinder und Jugendlichen, von denen ich ja auch einige zu Hause hatte und habe, sehr gelitten haben unter diesen pandemischen Beschränkungen. Eine Sozialisation, ein gemeinsames Lernen ist ein hohes Gut, was wir aufrechterhalten müssen. Und Kindergärten und Schulen waren immer schon Orte der Durchseuchung. Erlauben Sie mal mir ein Beispiel. Also die Menschheit, sagen wir mal, ist seit 60.000 Jahren auf dieser Welt. Und all diese Riten, die wir haben, wir küssen uns, wenn wir glauben, wir gehören zu einer Gruppe, wir geben uns die Hand, wir umarmen uns, haben auch einen Überlebensvorteil über die Jahre generiert, indem sie eben Bakterien ausgetauscht haben und quasi ein gemeinsames Immunsystem entwickelt haben. Das ist heute natürlich nicht mehr so wichtig wie früher. Aber dass alle quasi, die in einer Gesellschaft leben, immunologisch auf dem gleichen Stand sind, war immer Voraussetzung für das Überleben.
Ein Schwerpunkt Ihrer Präsidentschaft bei der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin soll ja auch eine bessere Post-Covid-Nachsorge sein. Woran mangelt es denn da derzeit?
Es mangelt vor allen Dingen daran, dass wir nicht wissen, was Post-Covid ist. Wir haben ja als Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin die Initiative ergriffen, eine Leitlinie zu publizieren, zusammen mit ganz vielen anderen Fachgesellschaften. Und diese Leitlinie kommt an gewissen Punkten immer wieder zu dem Schluss, wir brauchen mehr Information. Und wo mangelt es im Moment? Es mangelt an Ansprechpartnern dafür. Also wenn jemand glaubt, er leidet unter Post-Covid, wo geht er hin? Es liegt einmal daran, dass sie ja einen Spezialisten brauchen. Das ist also nichts, was man, sage ich mal, nebenbei behandeln oder diagnostizieren könnte. Und wir haben eben keine Facharztzentren, wo der Pneumologe neben dem Kardiologen, neben dem Diabetologen sitzt und die Menschen einfach von A nach B nach C gehen können. Das heißt, wir brauchen ein Netzwerk, lokale Netzwerke, die solche Patienten engmaschig untersuchen. Es gibt ein gutes Beispiel, auch das will ich sagen, die Berufsgenossenschaft zum Beispiel, die Angestellten im Gesundheitswesen betreut, hat ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Es haben sich ja sehr viele Angestellte im Gesundheitswesen in der zweiten Welle infiziert und somit werden diese gut betreut und auch gut nachbetreut. Das könnte man als Blaupause nehmen.
Nun haben wir ja bislang keine vergleichbare Situation, in der Genesene einer Pandemie Nachsorge brauchen. Das wirft ja auch Fragen auf, wie wer macht das, wer organisiert das, wer bezahlt das?
Ja, die Frage der Bezahlung ist zum Beispiel eine ganz zentrale. Also ich kann das jetzt mal von uns aus sagen. Wir sind ein Krankenhaus und haben keine Zulassung. Wir können solche Patienten gar nicht außerhalb eines stationären Aufenthaltes betreuen. Hierzu braucht es einen gesundheitspolitischen Willen, diese Patienten auch nachsorgen zu können. Die Ressourcen in Deutschland sind sicherlich so gut vorhanden wie in keinem anderen Land.
Würden Sie denn jedem raten, eine Anlaufstelle in der Richtung aufzusuchen? Weil nicht jeder, der Covid-19 hatte, hat ja mit den Folgen der Krankheit danach noch zu kämpfen. Woher weiß ich denn überhaupt, dass ich in die Post-Covid-Nachsorge soll?
Wir haben uns darauf geeinigt, dass es einen gewissen Zeitraum gibt, nachdem man das evaluieren soll. Also ich würde mal vorschlagen, wenn nach 8 oder 12 Wochen noch Symptome da sind, dann muss man zunächst einen ärztlichen Kontaktpartner aufsuchen. In diesen Leitlinien haben wir dann auch Hinweise gegeben für die Kollegen, die was anderes besser versorgen können, worauf sie achten sollen, sodass dort so Basisuntersuchungen gemacht werden können. Aber aus dem, was wir sehen an Post-Covid, ist es eben eine ausgesprochen komplexe Erkrankung, wo man nicht sagen kann, ein Blutwert ist jetzt derangiert, den müssen wir wieder in die Bahn bekommen.
Komplexe Erkrankung heißt auch, dass die Symptome ganz unterschiedlich sein können.
Ja, es sind vor allen Dingen Atemwegssymptome, also Luftnot. Was aber traditionell auch immer in der Lungenheilkunde schwer zu unterscheiden ist, ist Luftnot von mangelnder Leistungsfähigkeit. Also ich habe sehr lange oder tue das immer noch in der Begutachtung gearbeitet und da war immer die Frage, ich kann das und das nicht. Das einzige wirklich objektive Instrument, was wir haben, ist die sogenannte Spiroergometrie. Das heißt, wir setzen die Patienten auf ein Fahrrad, so wie man es eben vom Kardiologen, von der Leistungsdiagnostik kennt, und setzen ihnen eine Atemmaske auf und analysieren die Atemluft. Und wenn er dann Fahrrad fährt, dann muss er irgendwann sagen, er kann nicht mehr, oder wir sagen aus medizinischen Gründen, hören Sie bitte auf. Und wenn Ersteres der Fall ist, dann ist ja immer die Frage, kann er nicht mehr oder will er nicht mehr? Und da gibt es eben ein paar Parameter, die man anlegen kann. Wir können beurteilen, ob es ein muskuläres Problem ist. Ja, also auch die Immobilisierung, die während dieser Pandemie stattgefunden hat in den einzelnen Haushalten, führt ja dazu, dass sie weniger fit werden. Und es gibt Menschen, die konnten vorher problemlos 5 Stockwerke laufen. Und laufen jetzt nur noch 3 Stockwerke und empfinden das als Nachteil. Also es ist relativ schwierig zu sagen, ob jemand wirklich Luftnot hat.
Ist es denn gut therapierbar nach allem, was man jetzt weiß?
Nein, also eine Therapie der Post-Covid-Symptome ist noch weiter entfernt als eine gute Diagnostik.
Das heißt?
Das heißt, wir werden mit diesen Post-Covid-Symptomen noch mindestens 5 Jahre Erfahrung sammeln müssen. Ob wir jemals zu einer Therapie kommen, kann ich aktuell nicht wirklich absehen.
Aus Ihrer Sicht als Lungenexperte, gibt es eigentlich medizinische Kollateralschäden der Corona-Krise? Hat das auch andere Dinge in den Hintergrund gedrängt?
Ich glaube, dafür muss man nicht Lungenexperte sein, sondern dafür muss man klinisch tätiger Arzt sein. Das bin ich. Und wir haben zum Beispiel bei uns in der Klinik einen hohen Anteil an Patienten, die Lungenkarzinome, also Lungenkrebs haben. Und wir haben zumindest den Eindruck, dass die Patienten nach der Lockerung der Beschränkungen sehr viel später zum Arzt gehen, als sie das noch vor der Covid-Krise getan haben. Und erst langsam ist es ja so, dass die Krankenhäuser sich wieder reetablieren können als Ort der Gesundheitsfürsorge und auch so wahrgenommen werden. Sehr lange, und das ist mein persönlicher Eindruck, sind die falschen Patienten zu Hause geblieben.
Was hat das für Folgen, wenn Patienten, wie Sie sagen, mit einem weiter fortgeschrittenen Lungenkarzinom dann erst ins Krankenhaus kommen?
Beim Lungenkarzinom ist es so, dass die Heilungschancen ganz klar stadienabhängig sind. Das heißt, wenn wir eine frühe Diagnostik haben, haben wir bessere Überlebenschancen. Und im weiteren Analyse der Daten, auch in Deutschland für diese und für andere Erkrankungen, wird sich zeigen, wie groß die Kollateralschäden der Pandemie waren.
Was müssten wir denn tun, um solche Fälle jetzt in der vierten Welle, die ja jetzt beginnt oder in der wir uns vielleicht schon befinden, zu vermeiden, um die Krankenhäuser, wie Sie sagen, wieder zu etablieren als Orte der öffentlichen Gesundheitsfürsorge?
Wichtig wäre aus meiner Sicht, dass man politisch verordnete Verschiebungen innerhalb des Krankenhauses so gering wie möglich hält. Krankenhäuser, gerade in Deutschland, und ich habe einiges an Gesundheitssystemen in meinem Leben gesehen und erlebt, sind sehr gut organisierte Maschinen, wenn ich das so sagen darf. Die Abläufe sind gespurt, es gibt Behandlungspfade. Und das, was wir in der dritten Welle erlebt haben, dass wir also aufgefordert wurden, die Versorgungsstruktur aktiv und auch in kürzester Zeit zu ändern, ist etwas, was Krankenhäusern nicht gut tut. Sie müssen Personal einsetzen an Stellen, wo dieses Personal entweder noch nie oder sehr lange nicht mehr eingesetzt war, was zu deutlichen Qualitätsverlusten in der Versorgung führt. Das heißt, was ich mir wünschen würde, um das zu vermeiden, wäre eben ein Plan, den man relativ konstant bis März 2022 hält. Und solche Pläne, und das kennen wir aus der Lungenheilkunde eben besser als andere, macht man besser im Sommer.
Warum?
Weil im Winter das Aufkommen an Atemwegsinfektionen traditionell höher ist. Wir haben eben sehr viel mehr saisonale Erkrankungen. Es war immer schon in meinen Grippevorträgen die Frage, warum kommt die Grippe im Winter vor? Und die Antwort war immer, es liegt nicht an der Grippe, sondern es liegt an unserem Verhalten. Und das wurde ja jetzt auch in der Pandemie ganz klar. Es ist eben so, dass wir die soziale Distanz, die wir natürlicherweise im Sommer wahren, indem wir nach draußen gehen, dort gibt es weniger Infektionen, im Winter aufgeben und in der Kneipe zusammenrücken. Und dann entstehen eben diese Infektionen. Und die Krankenhäuser sind ausgelegt auf Maximalkapazität. Und diese findet im Winter statt. Ich sag's mal vielleicht etwas narrativ. Ja, wäre Covid-19 eine Sommererkrankung, hätten wir kein Kapazitätsproblem.
Herr Bauer, diese Corona-Krise hat ja nun viele Dinge verändert. Dinge sind passiert, die man sich vorher so nicht vorstellen konnte oder sich viele nicht vorstellen konnte im Alltag. Was nehmen Sie aus dieser Krise mit, die jetzt mehr als anderthalb Jahre schon läuft? Wie hat es Ihre Sicht vielleicht auf die Medizin oder auch auf bestimmte Zusammenhänge verändert?
Ich habe ja einen Schwerpunkt in der Infektiologie, also in der Lehre von übertragbaren Erkrankungen, engagiere mich auch für seltene übertragbare Erkrankungen, wie zum Beispiel die Tuberkulose, die es entgegen anderer Annahmen in Deutschland durchaus gibt. Und was mich am meisten persönlich bewegt, das darf ich ja vielleicht in diesem Zusammenhang mal sagen, ist, dass diese soziale Distanz, die von uns aktiv gefordert wurde, tief in das Bewusstsein der Bevölkerung eingedrungen ist. War es früher so, dass der Erkrankte unser Mitleid hatte, so ist heute sehr schnell der Reflex, dieses Mitleid an zweite Stelle zu stellen und an erster Stelle zu fragen, was bedeutet das für mich, wenn mein Nachbar krank ist? Das ist, finde ich, ein Rückschritt, ein gesellschaftlicher Rückschritt, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das wieder rückgängig machen können.
Was müssten wir denn tun, um das anders aufzuarbeiten oder vielleicht anders mit dieser Pandemie umzugehen?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, auf die ich eine einfache, aber vielleicht unbequeme Antwort habe. Ich würde sagen, wir sollten versuchen, zur nächsten Liebe zurückzufinden.
Herr Bauer, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Professor Thorsten Bauer. Er ist Chefarzt der Lungenklinik am Helios-Klinikum Emil von Behring in Berlin und seit August neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, kurz DGP. Unser wissenswertes Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören, sagt Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.